Es gab ein richtiges Bietergefecht um dieses Buch.
Das ist jetzt so eine Art Geisterbahn-Story. Der Zug muss völlig abgeschottet sein. Das Ödland darf nicht eindringen in den Zug.
Dieses Ödland hat wirklich unglaubliche Fähigkeiten.
Presse Play. Die Bücherei.
Wir haben diesmal Minimum zwei Sommerbücher mitgebracht, Ann-Kathrin. Das eine spielt im Sommer, ein langer, langer Sommer.
Ja, stimmt, heiß, furchtbar heiß.
Und
ja.
Das zweite ist so eines, das man, glaube ich, gut am Strand lesen kann.
Stimmt auch.
Gut, okay.
Stimmt auch. Nein. Also für mich sind Sommerbücher insofern, dass für mich der Sommer, also die Urlaubszeit immer so ein bisschen eine Zeit der Anarchie auch ist, wo man Dinge anders macht oder auch also nicht so nach den Regeln lebt. Und wir leben in unserem Podcast diesmal nicht so sehr nach den Regeln, und haben zum Beispiel ein Buch mitgebracht, das ich jetzt nicht unbedingt als Buch in allen Auslagen, als unser Buch 1, unser normales Buch 1 bezeichnen würde, weil das Buch Loch von Hiroko Oyamada, glaube ich, schon ein bisschen auch ein Geheimtipp ist und kein Buch, das jetzt spektakulär, also in den Buchhandlungen angepriesen wird.
Also diese Regel breche ich jetzt wirklich gerne. Das muss man sagen, es ist im Moment so ein bisschen eine Flaute. Es kommen jetzt sehr viele Neuerscheinungen heraus. Es kommt dann im August eine richtige Flut an, wichtig Neuerscheinungen, aber jetzt im Juli.
Und wir haben gesucht.
Wir haben wirklich gesucht.
Wir haben lang gesucht. Wir haben so vieles aussortiert und am Ende plötzlich fällt uns eher zufällig dieses Buch, also der freundliche Kollegen, muss man sagen,
die Kollegin, die Linda Stift hat es besprochen und fand es so super.
Ja. Eine Mitarbeiterin im Spektrum.
Und sie hat es hymnisch besprochen und wir haben es uns auch angeschaut.
Und gedacht, oh, ein Glücksfall. Wir haben unser
Zum
Buch.
Glück, nein, wir waren schon ein bisschen verzweifelt, weil das war nämlich echt schon diese Woche. Und wir genau, hatten wir haben, einfach nicht, es war irgendwie so.
Wir haben sogar schon überlegt, eine Sommerpause zu machen und den Podcast einfach ausfallen zu lassen.
Ann-Kathrin, du wolltest eine Sommerpause machen. Ich wollte eigentlich schon einen Podcast machen.
Naja, besser als Kompromisse zu machen. Gut, wir haben unser gutes Buch, unser wirklich gutes Buch. Und dann haben wir noch ein zweites. Das ist ein sehr, sehr interessantes Produkt. Das ist ein historischer Fantasy-Roman, der alle Eigenschaften eines Schmökers hat und auch zur Verfilmung geeignet. Das stammt von einer Britin. Also auch einer eher jüngeren Britin. Wir haben zwei eher jüngere Autorinnen, Sarah Brooks, und heißt Handbuch für den vorsichtigen Reisenden durch das Ödland. Wir haben einen ganz kurzen Titel, das Loch, und einen langen Titel.
Also haben wir diesmal ein Buch in allen Auslagen, das vielleicht nicht in allen Auslagen ist, sondern nur in den Auslagen sehr gut sortierter Buchhandlungen.
Genau.
Wir haben ein Buch der Stunde, wo man auch darüber reden kann, wie weit das Buch der Stunde ist.
Es genau. Ist ein bisschen. Auch da haben wir irgendwie ein bisschen die Regeln gebrochen.
Und ich habe diesmal ein Buch des Herzens, das ich einer Freundin verborgen würde, mit den Worten, das musst du lesen. Mhm. Das ist ein altes Buch, über 50 Jahre alt, Erika Jong neu aufgelegt und neu übersetzt. Und ich bin völlig reingekippt.
Ach, sehr schön.
Aber fangen wir an mit Hiroko Oyamada.
Ja, Hiroko Oyamada. Sie kommt aus Hiroshima, das natürlich bei uns also sofort an die Atombombe denken lässt. Sie hat auch eine Großmutter väterlicherseits, die das erlebt hat. Ich muss sagen, ich habe mir das alles aus japanischen Quellen zusammengesucht, weil es über diese Autorin ganz wenig gibt. Und dann habe ich begonnen, eben mit den japanischen Schriftzeichen halt japanisch zu surfen und das halt dann mit Übersetzungsmaschine. Nein, nicht Google Translate, sondern DeepL. Also die viel bessere Übersetzungsmaschine. Ja, und da bin ich dann auf ein paar interessante Informationen über sie gestoßen. Eben zum Beispiel, dass ihre Großmutter väterlicherseits Hiroshima überlebt hat und dass sie vor nicht langer Zeit einen Essay auch veröffentlicht hat, wo sie sich mit der Friedensarbeit, die heute oder seit langem in japanischen Schulen, in den Kindergärten immer gemacht wird, mit Bezug auf diese Katastrophe, wo sie darüber schreibt, also schreibt, da wird so viel gemacht. Es sind auch Überlebende der Katastrophe in die Schulen gegangen und so weiter. Und sie hat das Gefühl, wo ist eigentlich der Effekt davon? Also in Japan, sie merkt das nicht so. Also allein die niedrige Wahlbeteiligung, dass die Leute sich nicht engagieren. Sie sieht in der Gesellschaft eigentlich keinen großen Effekt dieser Friedensarbeit. Ja, sie hat Essays veröffentlicht, auch das weiß man hier bei uns nicht. Also zwei Essaybände, Frosch in der Pfeife jetzt in den letzten Jahren. Und davor ein Buch mit Kurzgeschichten, das heißt Garten. nie wahr? Und von alledem weiß man bei uns nichts. Wir haben nur zwei Bücher, die vor 10 Jahren erschienen sind hier. Also eines in englischer Übersetzung, The Factory, ja, Koyo im Original, und eben dieses hier. Und das ist das erste auf Deutsch übersetzte. Das heißt, das ist das erste Buch, wo wir diese Autorin kennenlernen. Schade, dass es nicht früher schon war.
Ja, eigentlich unglaublich, dass wir dieses Buch mit 10-jähriger Verspätung kennenlernen. Aber immerhin, wir dürfen es kennenlernen und hören jetzt einmal einen Ausschnitt daraus.
Plötzlich bog das Tier zum Deich hin ab. Genau an dieser Stelle war das dichte Gras niedergetreten, als wären schon öfter Tiere dort entlang gegangen. Es lief den Hang hinunter. Ich folgte ihm unwillkürlich. Es trappelte die Uferböschung hinab, als spüre es das Gefälle nicht, als hätte es Hufe. Das spitze Schilf zu beiden Seiten strich über meine Haut. Das Wasser leuchtete schwarz. Bei jedem Schritt, den ich machte, hatte ich das Gefühl, ich würde lauter Dinge unter mir zertreten. Insekten, ihre Kadaver, Tiere, Müll, Pflanzen, Exkremente, Zikaden krümmten sich unter meinen Schuhen, zerbrachen, versanken. Das monotone Zirpen der Zikaden hielt an. In der Ferne hörte ich den Freudenschrei eines Kindes. Im Gebüsch lagen alte Zeitschriften und leere Dosen, und während der Hintern des Tieres zwischen dem Schilf zu verschwinden drohte, tat ich einen Schritt nach vorn und spürte plötzlich keinen Boden mehr unter mir. Ich fiel in ein Loch.
Jetzt steckt sie also in diesem Loch fest, und weit und breit ist niemand. Was ist vorher passiert? Sie ist mit ihrem Mann aus der Großstadt in die Provinz gezogen, aufs Land, zu ihren Schwiegereltern. Die haben ein Haus nebenbei und haben es ihnen zur Verfügung gestellt. Das ist etwas, wo wir jetzt schon denken, oh Gott, was passiert
ja,
jetzt?
Ja, genau das war das, oh Gott, denke ich mir, was macht sie da?
Genau, und sie zieht dorthin, aber diese Schwiegermutter ist eigentlich ganz patent, hat alles hergerichtet, mischt sich dann auch nicht besonders ein. Eigentlich erfährt man immer nur, dass sie in der Arbeit ist. Und sie hat jetzt eigentlich nichts zu tun. Sie hat ihren Job hingeschmissen, hat auch nicht wirklich großes Interesse, einen neuen zu finden. Der alte, da war sie als Freie beschäftigt, das war eine ziemliche Ausbeuterei, also das wird als sehr belastend beschrieben. Und jetzt ist Sommer und sie hat nichts zu tun und geht jetzt auf Auftrag ihrer Schwiegermutter Geld einzahlen, und auf dem Weg begegnet sie diesem Tier. Und sie geht ihm nach. Und hier beginnt jetzt, was sich schon abgezeichnet hat, so ein leichter Horror, aber nur so ganz, 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 ganz leicht. Und über diesen Horror würde ich gerne mit dir sprechen, Ann-Kathrin.
Sehr gern. Mir ist es nämlich so gegangen mit dem Buch, dass ich unbedingt weiterlesen wollte. Also ja. Ich wollte unbedingt wissen, was kommt da jetzt, ja. Was steckt dahinter.
Es führt einen immer von dem nächsten kleinen Horror zum nächsten kleinen Horror.
Das beginnt ja schon einmal damit, dass sie so viele Dinge nicht weiß. Über ihre Schwiegereltern, da stellt sich heraus, warum wusste sie nicht, dass die eigentlich ein Haus neben ihrem haben, das sie vermieten. Sie weiß nicht, was der Mann da die ganze Zeit am Handy macht, mit wem er da eigentlich Kontakt hat, was er in der Arbeit genau macht.
Und das interessiert sie auch überhaupt nicht. Sie ist im Grunde genommen von der Art her vollkommen passiv. Das ist ein bisschen Murakami-mäßig. Der hat auch immer so Hauptfiguren, die sich so ein bisschen treiben lassen, sehr, sehr ehrgeizlos. Und man schaut ihnen deswegen gerade auch so gerne zu, was passiert mit ihnen. Und ich glaube, in diesem Fall ist dieses Ehrgeizlose noch mehr als bei Murakami. Es hat ein bisschen was Politisches auch.
Bleiben wir jetzt nur kurz noch beim Horror, weil nämlich das ist ja das, was einen so reinzieht.
Ja.
Und bei diesen magisch latent unheimlichen Elementen. Zum Beispiel eben, da ist dieser Großvater, der im Garten steht mit dem Wasserschlauch und immer, wenn er sie sieht, die Hand so hochstreckt und die Zähne ganz stark zeigt, aber er redet erstens nie und zweitens bemerkt sie irgendwann einmal, der steht im strömenden Regen am Abend auch und gießt. Und er hat immer das Gleiche an, glaube ich, und dann ist diese Frau, die sie aus dem Loch rettet, das ist eine Nachbarin, stellt sich heraus, die Frau Sera, und die steht da mit ihrem Sonnenschirm plötzlich da und der Sonnenschirm, wenn sie den schwenkt, dann entwickelt er so einen süßen Duft nach Räucherstäbchen. Und diese Frau, die taucht dann wieder auf und hat auch immer dasselbe an, kommt ihr vor.
Ja. Sie haben immer dasselbe an, dann gibt es diese Schwiegermutter, die ihrer eigenen Schwiegermutter so ähnlich schaut.
Genau.
Was dann ebenfalls so, was steckt da dahinter, das kommt dann später noch einmal vor. Und ganz, ganz oft spielt Natur eine Rolle. Also sie beobachtet die Natur, diese junge Frau, und sie sieht dann eine Dahlie und das ist alles auf der einen Seite ganz idyllisch und auf dieser Dahlie sind dann Blattläuse. Und dann sieht man die Augen von diesen Blattläusen und die sind so winzig kleine Punkte und die werden immer größer und größer. Und dann kommt aber schon der Schwall des Großvaters, also mit diesem Gartenschlauch, und die Dahlie knickt um. Und was passiert dann?
Ja.
Also es ist diese ganze, es ist im Grunde genommen idyllisch, sehr, sehr träge, behäbig, dauernd sind die Zikaden, die zirpen
schwül,
sehr, sehr laut.
Schwül, es ist schwül. Üppig. Also diese ganze Vegetation hat etwas Unheimliches und etwas Bedrängendes und trägt ganz viel zu dieser Atmosphäre bei. Also
auf der anderen Seite ist es eben nie so genau zu greifen, weil es gibt bei so Horrorfilmen so den Klassiker, du hast die Idylle und dann bricht der Horror ein. Und das ist hier aber überhaupt nicht so, sondern es ist immer auch ein bisschen die Idylle da, die spielenden Kinder, wo man sich dann auch denkt, wieso sind da so viele Kinder? Das sollten eigentlich nicht so viele Kinder sein.
Bediener, also ich sehe fast kein idyllisches Element, weil es sofort ist dieses Unheimliche da. Bei den Kindern zum Beispiel, das ist sowas von Kafka. Ich habe mir wieder gedacht, keine andere Literatur, glaube ich, in der Welt wäre so wenig ohne Kafka denkbar wie die japanische. Das ist unglaublich.
Aber ich finde, dass es diesen Sommer, diese Trägheit, diese Zeit, die sie auch hat, hat dann durchaus etwas, und es bricht ja der richtige Horror auch nie aus. Es ist zwar immer da, aber es kommt ja nicht zur Katastrophe.
Ja, genau.
Und das finde ich das Tolle dran, dass du hier nicht Bumm hast, sondern immer so ein bisschen so.
Ja.
Und,
genau.
Und ich glaube, es braucht schon diese Folie dieses langen Sommers, wo sie so viel Zeit hat und sie langweilt sich. Aber die Langeweile ist auch nicht schlimm.
Und dieser Horror, was ist politisch an dem Horror? Also ich finde, auf kleinstem Raum, sehr rätselhaft und offen, enthält es trotzdem ganz viel über Frauenleben und Familie und Gesellschaft in Japan. Und das ist das Faszinierende. Ja? Es ist nicht einfach so eine magisch, unheimlich, surreale Atmosphäre um ihrer selbst willen, sondern es ist einfach verknüpft, finde ich, ganz stark mit gesellschaftlichem. Allein diese Frauengeschichte.
Es ist diese Frauengeschichte, es ist diese Arbeitsgeschichte, also wo klar wird, wie sie dort arbeitet, dass sie arbeitet als Freie. Es gibt eine totale Kluft zwischen den beiden.
Genau.
Es gibt ununterbrochen soziale Regeln, die sehr genau beachtet werden müssen. Ihr Mann zum Beispiel isst getrockneten Tintenfisch bei der Arbeit. Und sie sagt, also das wäre bei uns nie möglich gewesen. Also wenn ich einen Cracker gegessen hätte oder getrockneten Tintenfisch bei der Arbeit, dann hätte ich sofort einen Rüffel gekriegt. Also überall ist die soziale Kontrolle da, wo man aufpassen muss. Sie fürchtet sich dann zum Beispiel, oder fürchtet nicht, aber es ist ja peinlich, weil sie die Nachbarin mit nackten Füßen empfängt.
Yeah.
Und dann überlegt sie sich, ja, aber wenn ihr Socken angehabt hätte, das wäre auch irgendwie komisch. Also es ist auch diese permanente Angst, irgendwelche Regeln zu übertreten, die man vielleicht auch gar nicht weiß.
Und die Arbeit ist hier ja verknüpft mit dem Frauenthema. Mhm. Übrigens in ihrem vorigen Buch, The Factory, also vor diesem Buch, da hat sie ja das ganze Buch der Arbeitswelt gewidmet. Also anhand von drei Figuren, glaube ich, schildert sie so das Leben in einer Fabrik und auch das mit surrealen, absurden Elementen.
Sie hat ja selber in einer Fabrik gearbeitet.
Genau. Ja, diese Autorin hat ja Erfahrung mit prekären Jobs, hat sie selber eben auch ausgeübt. Und in diesem Buch jetzt, Das Loch, gibt ja diese junge Frau so einen prekären Job auf, weil er irgendwie sowieso nichts bringt und weil sie gleichzeitig mit ihrem Mann ja mitziehen muss, der versetzt worden ist in eine andere Präfektur, die jetzt in der Nähe seiner Familie liegt. Ja. Und da gibt sie den Job auf. Und das finde ich sehr interessant, diese Schilderung einer Frau, die eigentlich so wenig Perspektiven hat und so gefangen ist. Sie hat eigentlich beruflich keine Aussichten dort, wo sie jetzt lebt, hat sie kein Auto. Das Auto hat der Mann. Der Bus fährt nur jede Stunde. Also Arbeitssuche ist auch schwierig. Gleichzeitig wird ihr gesagt, ja, es geht sich eh aus mit dem Geld und ihr dürft da gratis wohnen. Und im Endeffekt wird sie zur Hausfrau und ist völlig vereinsamt.
Das Interessante an der Sache ist, weil ich habe in der Zeit eine Rezension gelesen, da hieß es, es sei eine Schauergeschichte über das verzweifelte Hausfrauendasein. Und ich habe, glaube ich, das ganze Buch ein bisschen anders gelesen als du. Und auch als dieser Rezensent, weil natürlich spielt es eine Rolle, also diese Einsamkeit der Frau, dieser Wahnsinn in diesem Job, den sie hatte. Aber für mich hat das schon auch so was, sie lässt sich treiben und sie entdeckt Dinge, die andere Menschen nicht entdecken.
Beides, ja.
Es hat schon, sie ist eine Abenteurerin,
ja,
auf diese
Loch
Art
ja
und
nicht,
Weise.
Ja, das Loch
und
ist nicht nur eine Falle.
Genau. Es ist nicht nur eine Falle, es ist, sie fühlt sich sogar ganz wohl darin. Und als man ihr versucht rauszuhelfen, sagt sie zuerst, nein, eigentlich, das kann ich allein, das werde ich schon schaffen. Ja.
Jetzt müssen wir natürlich sagen, dass Alice im Wunderland dann nicht nur eindeutig reinspielt, sondern sogar dann irgendwann
erwähnt wird.
Ja. Also Kafka, Alice im Wunderland, das alles ist irgendwie, finde ich, im Hintergrund, ohne dass man es jetzt wissen muss. Ja, aber
man muss es nicht wissen, aber es kommt dann, nein, wir verraten nicht, wer da kommt, aber es kommt dann jemand.
Ja, eine zentrale Figur.
Eine zentrale Figur. Dann, und die macht sie sogar darauf aufmerksam, dass sie wie Alice im Wunderland ist, aber dass sie sich ja nicht verwandelt und dass es auch nicht weitergeht.
Mhm.
Und das ist dann wieder eine Ebene, wo man sich denkt, sie wird dann abgestoppt. Sie darf dann nicht im Loch verschwinden.
Mhm.
Da hält dann so quasi auch diese ganze Gesellschaft sie dann schon im Zaum.
Ja. Auffällig ist, wie oft in japanischen Büchern dieser Rückzug, dieser soziale Rückzug ist. Also du hast ja sogar ein Wort dafür, diese Hikikomori, die vor dem Leistungsdruck und der Gesellschaft und vor diesen extrem strengen Regeln flüchten und einfach sich auf ein Minimum an Kontakt zur Außenwelt reduzieren. Und das hast du ja hier auch.
Ja, man sieht, es ist unglaublich vielschichtig. Wir hoffen, wir haben Ihnen Lust gemacht darauf.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Bist du bei der Schwiegermutter auch ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt worden?
Natürlich, habe ich am Anfang auch gedacht, es ist, ja, ich bin jetzt still.
Ja, genau, wir sagen gar nicht mehr, aber das war eine sehr schöne falsche Fährte, finde ich.
Oh ja.
So, jetzt kommen wir zum nächsten Buch. Da habe ich auch falsche Fährten erlebt, aber wir werden sehen, welche und wie es dir gegangen ist.
Sarah Brooks, Handbuch für den vorsichtigen Reisenden durch das Ödland.
Ja.
Schon einmal ein super Titel. Was wissen wir über Sarah Brooks? Sie lebt in Leeds, sie arbeitet auch auf der Universität und hat einen Schwerpunkt chinesische Fiction, auch Schauergeschichten. Sie hat promoviert über Geister-Stories, chinesische, ganz klassische.
Mhm. Klassische chinesische Geistergeschichten. Und da kann man sich jetzt einige Bezüge vielleicht denken, also dass sie da vielleicht inspiriert wurde, auch für ihr Buch. Wobei ich keine klassischen chinesischen Geistergeschichten kenne, leider. Ich wünschte, ich kennte welche.
Und sie hat, also auf der einen Seite kennt sie sich natürlich mit China in dieser ganzen Gegend sehr gut aus. Sie hat in China gearbeitet, sie hat in Japan gearbeitet, sie hat in Italien gearbeitet und ist mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren. Und das war offensichtlich der Punkt, wo sie angefangen hat, dieses Buch zu überlegen.
Übrigens, hast du gesehen, dass sie hat 2013 schon was veröffentlicht, was offenbar so irgendwie schon so ein Kern war, dieses Romans. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das heißt, aber irgendwas mit dran.
Ich glaube, sie hat die ersten Kapitel eingereicht und hat einen Preis dafür gekriegt und hat dann einfach weitergearbeitet dran.
Also der Kern liegt auch schon 10 Jahre zurück, also wie das Buch Das Loch. Ja, und jetzt ist es auf Deutsch, auf Englisch, also in den USA in dem Jahr erschienen und wird wahnsinnig beworben.
Und hat einen unglaublichen Hype schon vorher ausgelöst. Es gab ein richtiges Bietergefecht um dieses Buch. Der Verleger hat dann eine 6-stellige Summe als Vorschuss gezahlt. Das ist doch nicht wenig.
Mhm. Ja, die Frage ist zu Recht oder nicht zu Recht. Aber wir werden jetzt einfach mal in den Roman hinein switchen und eine Stelle draus vorlesen.
Da, was ist das? Ruft die junge Frau, die am Fenster gegenüber steht. Gray stößt einen gereizten Seufzer aus. Aber natürlich schaut er unwillkürlich hin. Eine blassrosa Felszunge, denkt er zuerst, direkt neben dem Gleis. Aber sie bewegt sich. Nein, ihre Oberfläche bewegt sich, als wimmelte es darauf von. Abrupt steht er auf und geht zu dem Fenster. Die junge Witwe presst die Hände an die Scheibe. Es ist ein Zug, flüstert sie. Nein, denkt Gray, es war ein Zug. Der Umriss der Lokomotive und der Wagen sind noch zu erkennen, obwohl sie umgestürzt und halb verrottet sind. Doch die gesamte Oberfläche ist bedeckt von einer bleichen, krabbelnden Masse krebsartiger Wesen, die übereinander klettern, so dass es aussieht, als wäre das Wrack lebendig. Sie sollten besser nicht hinsehen, sagt der Steward. Oder, wenn Sie es nicht vermeiden können, halten Sie sich dabei an etwas fest.
Ja, das ist jetzt so eine Art Geisterbahn-Story ein bisschen. Ein historischer Fantasy-Roman, würde ich sagen. Also ein Fantasy-Roman, gleichzeitig ein historischer Roman. Und im Mittelpunkt steht ein Zug, eine 20-tägige Zugreise der ganz besonderen Art. Und zwar ist das ein Transsibirien-Express, der aber nicht wie die transsibirische Eisenbahn, die wir kennen, von Moskau nach Wladiwostok führt, sondern von Peking nach Moskau. Und zwar durch das sogenannte Ödland. Über dieses Ödland erfahren wir am Anfang sehr wenig, also nur Beängstigendes. Also
wir wissen, es ist gefährlich.
Wir wissen, es ist gefährlich, es ist beunruhigend. Es haben sich dort Veränderungen getan, die für den Menschen gefährlich sind. Deswegen wurde dieses Ödland, das auch da irgendwie Großsibirien genannt wird, abgeschottet durch eine riesige Mauer von der Außenwelt, von der restlichen Welt. Aber weil die Leute dort von Russland nach China und einfach reisen wollten, mussten, weil das halt wichtig war, hat dann einen Zug geschaffen. Und das ist der Ödland-Express und der fährt da durch. Und das ist natürlich eine wahnsinnig gefährliche Fahrt. Der Zug muss völlig abgeschottet sein. Das Ödland darf nicht eindringen in den Zug. Und man erfährt in dem Buch, dass die letzte Reise des Ödland-Expresses lang zurückliegt, weil da ein Unglück passiert ist. Also da ist eine Katastrophe passiert, es sind Leute gestorben und dann hat man das lange ruhen lassen. Und jetzt hat man zum ersten Mal wieder eine Fahrt gestartet. Und wir reisen mit diesem Zug mit, den Passagieren, und erleben, was da jetzt passiert.
Und das fängt mal schon wirklich, wirklich spannend an, oder? Also allein, wie wir diese junge Frau kennenlernen, die ganz offensichtlich inkognito reist, also eigentlich unter einem Pseudonym, man weiß nicht genau, woher kommt sie, aber sie hat in diesem Zug etwas zu erledigen und etwas zu verbergen. Und dann kommen nach und nach alle Reisenden dazu. Wir lernen sie alle kennen. Da gibt es einen Professor, einen sehr gutmütigen. Es gibt ein ganz junges Mädchen, das im Zug aufgewachsen ist. Das wurde im Zug geboren und hat dort Fuß gefasst, wurde von allen adoptiert, von der ganzen Mannschaft. Es gibt einen Biologen, der sehr frustriert ist. Der hat eine ziemliche Schlappe erlebt und hofft, jetzt im Ödland Forschungen betreiben zu können, um jetzt wieder Fuß zu fassen. Und so kommen dann halt Figur nach Figur wird vorgestellt. Das macht so die ersten 100 Seiten enorm spannend. Es ist so ein bisschen antiquiert erzählt. Also es hat einen leicht einen antiquierten Touch. Ja. Man hat immer so das Gefühl, die hat jetzt bei Tolstoi versucht. Also ich habe an Tolstoi denken müssen wegen dem Zug.
Okay, und ich denke, ich denke an Agatha Christie. Also
ich finde,
Mord im Orient Express, solche Bücher standen da auch, Pate. Also ja, diese Figuren, die sie da zeichnet, die Gräfin und das französische junge Liebespaar und der Geistliche. Ja. Und das sind alles, und der Naturforscher, das sind alles Personen, die könnten bei Agatha Christie vorkommen, aus dieser bürgerlichen Gesellschaft, wie die da gezeichnet werden. Und das ist ja, um so ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln, was das für eine Art Buch ist. Zunächst einmal spielt es ganz stark mit historischen Elementen. Ja, du hast ja schon den Titel Handbuch für den vorsichtigen Reisenden durch das Ödland. Das bezieht sich auf einen Reisebericht von einem gewissen Rostow, der vor ungefähr 20 Jahren das Ödland bereist hat und dann auf geheimnisvolle Weise, also entweder den Verstand verloren hat, man weiß es nicht so genau. Ja. Und der hat schon geschrieben über das Ödland und gewarnt davor. Und du hast reale historische Phänomene wie die Transsibirische Eisenbahn oder die Mauer. Ja. Man denkt natürlich an die chinesische Mauer, die sie da halt in anderer Form halt einbaut. Ja. Also alternative Geschichte quasi, Alternative History ein bisschen ist das auch. Und dazu hast du das ganze Fantasy-Paket.
Und ich glaube auch, sie hat es in die Vergangenheit gelegt, damit sie diese etwas altertümelnde Sprache verwenden kann.
Ja,
ich glaube, das
gut
ist ein
macht.
Punkt, was sie wirklich, sie imitiert es hervorragend, obwohl sie zum Teil dann schon übers Ziel hinausschießt. Also dann wird es dann schon kitsch. Aber
ja,
so also funktioniert
sie
das ganz gut.
Sie sich richtig darin, aber sie macht es gut, ja. Ja. Und das andere, dieses ganze Fantasy-Paket, das bezieht sich auf das Ödland. Also was in diesem Ödland passiert und was dieses Ödland mit dem Zug macht.
Und dazu muss man sagen, dieses Ödland hat wirklich unglaubliche Fähigkeiten. Also wenn man hinausschaut zu lange, und einfach nur seinen Gedanken nachhängt, dann kann es einen fangen und dann kann es einen in Bann schlagen. Und dann wird man zum Teil, glaube ich, mit einer Spritze schachmatt gesetzt, damit man nicht die anderen auch noch vom Arzt.
Es gibt einen eigenen Arzt für diese Ödlandkrankheit. Und man erfährt ja auch, dass früher Menschen, wie diese Veränderungen begonnen haben, hat es Menschen da reingezogen. Also die hat es so in den Bann gezogen, die wollten dort nicht mehr weg und sind dann verschwunden und so weiter. Also es ist gefährlich, was dieses Ödland mit einem macht. Und man erfährt, dass es eigentlich begonnen hat, das kann man glaube ich schon sagen, oder begonnen hat, als der Mensch da in die Natur hineingegangen ist, im Baikalsee diese ganzen Goldminen gemacht hat, die Wasserkraft genutzt hat und das Land hat ausgebeutet hat. Und da hat das Land begonnen, irgendwie selber hungrig zu werden oder auch einfach
sich zu werden.
Sagen, zurück. Ja. Zu schlagen, ja, also selbst übergriffig zu werden quasi, ja.
Und das ist jetzt so quasi diese, weil es ein Buch der Stunde ist, das ist so quasi ein bisschen diese Folie, vor dem das Ganze spielt. Also es gibt diese transsibirische Eisenbahn, die eindeutig kapitalistisch ist. Das ist so quasi der Urkapitalismus, die beuten alle aus. Denen geht es nur ums Geld. Sie ignorieren die Warnungen, dass vielleicht jetzt was passieren könnte, wollen trotzdem fahren. Sie haben diese Aufpasser, die immer dabei sind und die dann auch wirklich übergriffig werden. Also das ist so quasi der Inbegriff des bösen räuberischen Kapitalismus. Und auf der anderen Seite hast du diese Natur, die immer gefährlich ist. Und wir werden aber erfahren, dass das komplizierter ist. Aber da will man auch nicht zu viel verraten, oder?
Nein, verraten wir nicht zu viel. Aber ich finde, es ganz wichtig ist unser Leseerlebnis, weil ich würde jetzt einmal den Begriff Buch der Stunde hier, also diese Kategorie in Frage stellen. Also wir wollten es eigentlich als Buch der Stunde nehmen und ich finde, es taugt nicht dafür.
Darf ich ganz kurz, ich möchte jetzt kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Es war nämlich so, die Ann-Kathrin hat gesagt, es ist ein super Buch, das möchte sie gerne lesen. Sie war wirklich begeistert. Und dann haben wir beide schon gelesen und waren dann beide zunehmend enttäuscht. Und Ann-Kathrin war dann irgendwie so, du warst total frustriert.
Ja, das war ja erst ein paar Tage vor unserem Podcast, dass ich dich angerufen habe.
Du wolltest alles umschmeißen.
Ich habe so einen Ärger. Ich habe das Gefühl, ich bin in die Falle gelaufen. Ich hatte mich so über dieses Buch gefreut und ich habe so gern darin gelesen. Und ich habe mir dann immer Dinge erwartet, die dann einfach nicht so gekommen sind, wie ich es mir erwartet habe. Überhaupt nicht. Ja? Also so eigentlich so in der zweiten Hälfte des Buches habe ich laute Enttäuschungen erlebt.
Es ist nämlich auch sprachlich schwächer. Das ist nämlich ganz spannend. Ich verstehe es nämlich selber nicht ganz genau. Am Anfang habe ich mir relativ viele Sachen rausgeschrieben, die ich schön formuliert fand.
Ja.
Und die zweite Hälfte, da kippt sie zum Teil in einen Landschaftskitsch, in einen emotionalen Kitsch. Und je näher man diese Frauenfiguren vor allem kennenlernt, desto mehr hat man das Gefühl, da steckt jetzt aber nicht wahnsinnig viel dahinter. Die sind schon sehr Abziehbilder.
Ja. Also bei den Figuren finde ich, das ist relativ einfach klischeehaft und platt. Da ist jetzt nicht so viel dahinter. Ich finde den Henry Gray, den Naturforscher, eine sehr feine, ironische Charakterstudie, auch wenn es immer wieder mal übers Ziel vielleicht sogar hinausschießt. Aber der ist gut. Also der personifiziert diesen menschlichen Wissens- und Forscherdrang, der ja so viel Staunen beinhaltet, auch vor der Schöpfung. Ja? Mhm. Er ist ja in Verehrung vor den Dingen der Natur und gleichzeitig halt will er das so stark die Geheimnisse ergründen, dass er halt dann auch viel kaputt macht. Ja? Das ist schon eine schöne, also gleichnishafte Charakterstudie.
Es sind überhaupt die männlichen Figuren interessanter. Also bei den Frauen, die dürfen einfach nur gut sein. Und das ist tatsächlich in der zweiten Hälfte ein Problem. Und es fügt dann in der zweiten Hälfte nicht mehr viel dazu. Am Anfang hast du das Gefühl, es ist so eine Wunderwelt, die sich vor dir auftut. Mhm. Auf der einen Seite diese verschiedenen Figuren, aber auf der anderen Seite auch, dass man immer mehr mitkriegt, was dieses Ödland bereithält. Und in der zweiten Hälfte ist es immer mehr vom selben. Ich, im Gegensatz zu dir, habe es dann doch ganz gern weitergelesen. Also ich finde, es ist für den Strand tatsächlich fein zum Lesen. Also so schlimm wie du fand ich es nicht, aber...
Vielleicht auch einfach, weil ich zu viele Erwartungen hatte und weil es natürlich auch ein Zielgruppenproblem da gibt, finde ich. Es ist nämlich ein Buch, das auf intelligente Weise historische Dinge aufgreift und auch eigentlich eine Auseinandersetzung verspricht mit dieser Beziehung Mensch-Natur.
Ja.
Und da, also diese Versprechungen löst sie nicht ein, weil du hast im zweiten Teil eher so eine Art, also ich denke da an Stranger Things oder andere Serien oder Filme, wo dann die ganze die Wucht visueller Effekte aufgefahren wird. Was weiß ich, also die Dinge verändern sich, keine Ahnung, was da aus dem Boden kommt und alles. Ja. Und es geht ganz stark um den visuellen Effekt, aber null um eine irgendwie rationale Durchdringung und dass da irgendwie einen Sinn ergibt.
Ich muss dazu sagen, dass es vielleicht ein bisschen viel verlangt ist von diesem Buch, dass es eine rationale Durchdringung leistet, weil man ja selber, wir selber so tapsen. Und ich habe ziemlich gleichzeitig zu diesem Buch, und vielleicht hatte ich das dann im Hinterkopf, einen Podcast gehört von Philipp Blom. Und der erzählt von der letzten kleinen Eiszeit, Ende des Mittelalters. Davor war so quasi die Welt noch in Ordnung. Es gab Gott, es gab die Stände, es war klar, wer was zu leisten hat. Und solange das alles funktioniert hat, hat Gott so quasi die Seinen belohnt. Und plötzlich hat nichts mehr funktioniert. Die Ernten sind einerseits verdorrt, auf der anderen Seite sind sie verrottet, weil es die ganze Zeit geregnet hat. Die Winter waren unglaublich lang. Was passiert jetzt? Was tut man jetzt mit dieser Situation? Und da gab es die Spanier, die einfach gesagt haben, more of the same. Also wir werden jetzt beten und Hexen verbrennen.
Da haben wir den Geistlichen im Zug.
Genau. Und dann haben wir auf der anderen Seite Amsterdam, die gesagt haben, okay, es gibt einen Getreidemangel hier und dort. Die haben angefangen mit Handel. Und der Philipp Blom sagt, er vergleicht es mit der jetzigen Situation, wo man weiß, more of the same wird nicht funktionieren. Was tut man jetzt? Versuchen, noch alles rauszuholen, auf der gleichen Schiene zu bleiben, oder findet man einen anderen Weg? Aber wie könnte dieser andere Weg ausschauen? Das sagt er selber nicht. Und vor dieser Folie habe ich dann natürlich auch dieses Buch gelesen, dieses, es gibt diese Company, ja, die einfach nur abwehrt und sagt, nein, wir machen da weiter. Und dann gibt es 2, 3 Leute aus dem Zugpersonal, die sagen, nein, wir machen das aber anders, wir öffnen, wir schauen mal. Und
okay, aber
ist vielleicht ist es überinterpretiert, ja, weil ich diesen Podcast
nein,
gehört habe.
Es ist nur einfach, dann finde ich halt recht simpel. Ich glaube, man muss insofern ich würde eine Warnung aussprechen an meinesgleichen zum Beispiel, einfach, dass es doch dann viele Jugendbuchelemente.
Ja,
also auch diese Figur der Autorität, der weibliche Captain und der Professor, von dem sich das Zugkind emanzipieren muss. Also es bedient diese auch Teenager-Literatur. Das war mir dann einfach eine große Unterforderung. Und beim Ende denke ich mir, da hat sie vielleicht wirklich geschielt auf diese auf Verfilmung oder auf...
Ja, das wird hundertprozentig verfilmt werden. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Es ist schon ein bisschen darauf hingeschrieben.
Ja. Gut, also wir haben eine gemischte Bilanz, aber ich meine, die erste Hälfte oder das erste Drittel habe ich wirklich mit großem Vergnügen gelesen und ich frage mich dann auch immer wieder, wie ist das, wenn einem das Ende dann nicht überzeugt, hat sich dann die ganze Lektüre nicht gelohnt? Oder kann man sagen, doch? Also.
Es ist ja schwer, jemandem zu empfehlen, einfach 200 Seiten zu lesen und dann aufzuhören, oder?
Das kann man nicht machen.
Aber ich habe jetzt zum Glück eine richtige Empfehlung noch im Petto.
Ja, Bettina, welche ist das? Das ist dein Überraschungsbuch, dein Herzensbuch.
Erika Jong, sagt dir der Name was?
Der Name sagt mir was auf jeden Fall, ja. Gelesen habe ich nicht.
Ich nämlich bisher auch nicht. Bekannt geworden ist es eine New Yorker Autorin, Dichterin zunächst, und dann kam sie 1973 mit Angst vorm Fliegen. Und das war der große Heuler, wurde 18 Millionen Mal verkauft. Und in 27 Sprachen übersetzt, und in den 70er Jahren kannte sie jeder.
Und inzwischen ist sie vergessen worden?
Ja, sie hat schon noch Bücher geschrieben, die einige Aufmerksamkeit erlangt haben, aber nie so wie Angst vorm Fliegen. Und dieses Buch, das habe ich mir vorgenommen. Das ist nämlich neu übersetzt worden, sehr schmissig übersetzt worden. Und in einem kleinen Verlag, dem Echo Verlag, herausgekommen. Und das stelle ich jetzt vor.
Genau. Und wie schmissig, das werden wir jetzt gleich hören, weil du ja eine Passage ausgesucht hast.
Doch Adrian, sexy Adrian, er sollte doch mein Mann zum Nix wie Vögeln sein. Was war geschehen? Das Lustige war, es machte mir nicht wirklich etwas aus. Er war so wunderschön, wie er da lag, und sein Körper roch so gut. Ich dachte an all jene Jahrhunderte, in denen Männer Frauen für ihre Körper verehrt, aber für ihr Denken verachtet hatten. Damals, als ich die Wolves und die Webs bewundert hatte, war es für mich nicht nachvollziehbar gewesen, doch jetzt verstand ich es. Denn mir ging es oft so mit Männern. Ihr Denken war hoffnungslos verwirrt, aber ihre Körper waren so schön, ihre Gedanken waren unerträglich, aber ihre Penisse seidenweich.
Ja, Bettina, jetzt kannst du für mich, die das Buch ja nicht gelesen hat, sondern immer nur davon gehört hat, und für die Hörerinnen und Hörer die Frage beantworten, warum dieses Buch, das jetzt von einer Feministin, also man sieht an den Jahreszahlen allein, das ist lang her, das ist auch ein Feminismus einer ganz anderen Generation, also es hat sich ja auch viel verändert. Wir haben heute auch andere Herausforderungen, warum dieser Roman trotzdem heute so toll ist.
Ich glaube, man liest ihn heute anders als damals. Also damals stand sicher im Vordergrund der Tabubruch. Sie hat über Menstruationsblut geschrieben, sie hat über Sperma geschrieben, sie hat über Sex geschrieben.
Über seidenweiche Penisse,
über nix, einen Mann, den sie sich wünscht, der nur zum Vögeln da ist, ihre Fantasien. Und das war natürlich schon ein bisschen Matsch. Und die Zeit war empört und hat irgendwie gemeint, es sei so kreischend, diese Erzählerin. Der Spiegel, da habe ich eine Rezension gelesen, die sind ja alle noch im Netz.
Ja.
Da wird diese Ich-Erzählerin immer nur als diese Dame bezeichnet, weil auch allein das. Und es sei so
diese
witzig.
Kampf-Emanze, wie hat man damals gesagt.
Ja, genau so. Und es sei so von einer aggressiven Witzigkeit. Und ich glaube, dieser Tabubruch ist jetzt natürlich nicht mehr da. Also wenn man sich überlegt, wir haben gerade neulich von der Miranda Julie gehabt, auf allen Vieren. Das ist im Übrigen
im
ganz
Podcast.
Ähnlich. Genau, ein Podcast, das ganz ähnlich aufgebaut ist. Und in dem es um ähnliche Themen geht, also in beiden Büchern geht es um eine junge Frau, die loszieht und mit einem vollkommen fremden Mann, der...
Naja, Miranda Julie's Midlife Crisis. Also einem.
Stimmt, es ist so von der von
aber
der,
gut.
Ah ja, genau.
Dieser Durst auf Männer. Dieser
Durst auf Männer.
Genau. Männerkörper.
Männerkörper, mal alles abbrechen, die Ehe aufs Spiel setzen, beide sind verheiratet. Nur ist die Erika Jong um so viel lustiger. Und ich glaube, das bleibt einfach über. Es hat einen solchen Witz. Es beginnt damit, dass sie zu einem Psychoanalysekongress nach Wien fährt und alleine, wie sie diese Psychoanalytiker beschreibt und diese ganze Partie, es ist großartig. Und auch diese starke Selbstironie bei der Miranda Julie kommt schon auch raus. Ja? Aber bei ihr, das strotzt davor.
Ja. Ja?
Allein, wie sie sich beschreibt, sie wird dann verlassen von dem Kerl und sie ist dann mit diesem überdimensionierten Koffer, den sie eigentlich gar nicht tragen kann, weil bis jetzt hat sie immer einen Mann dabei gehabt und da sind die Lockenwickler, die Aufheizbaren drinnen, etc., etc. Und dann ist sie allein in einem Hotelzimmer und kriegt die Regel und schmiert irgendwie alles voll. Und es ist alles unglaublich komisch beschrieben. Ich habe also von den ersten paar Seiten sowieso durchgelacht. Dann wird es ein bisschen, plätschert es ein bisschen vor sich hin und dann fängt es schon wieder so
also
richtig
an. Also das allein ist schon ein Riesenkompliment, weil wenn du sagst, es ist um Ecken besser, so viel besser in puncto Witz als Miranda Julie. Und ich denke mal, bei Miranda Julie war es schon eher so, dass ich mir gedacht habe, wenn man den Witz weglässt, bleibt nicht viel übrig.
Bleibt nichts mehr übrig, aber in dem Fall war es war zum Schreien.
Ja.
Es war einfach zum Schreien. Und es ist dann... Das Faszinierende ist, dass sich natürlich die Rahmenbedingungen geändert haben. Ja? Aber wahnsinnig vieles bleibt ja.
Also mir fällt dieser legendär gewordene Film Salma und Louise ein, was die kämpferische Frau angeht. Ist das ein bisschen dieselbe Schwingung?
Nein, nicht wirklich, weil sie auch viel mehr rumstolpert. Also sie ist erstens wirklich allein als Frau und sie hängt dann halt ihr Herz an den Nächsten. Ja? Und das ist auch dann irgendwie ein Desaster und permanent. Es wurde irgendwie so als erotischer Klassiker besprochen, was irgendwie überhaupt nicht der Fall ist, weil sämtliche Sexszenen sind eigentlich komisch oder irgendwie, ja, sie sind eigentlich komisch, aber die hat eigentlich nie guten Sex in diesem ganzen Buch.
Aber es ist die Geschichte einer Frau, die alles liegen und stehen lässt?
Ja, sie lässt alles liegen und stehen, sie lässt ihren Mann sitzen, der ist dann auch noch ganz verzweifelt und auch ziemlich sauer und sie haut dann ab, also sie ist mit einem Psychiater verheiratet, sie nimmt sich leider den nächsten Psychiater oder Psychoanalytiker und haut mit dem ab und der erzählt immer wieder groß von, ja, nicht an die Zukunft denken, ganz im Moment und dann stellt sich am Schluss heraus, er hat das alles ganz genau geplant. Also es ist
Chaos pur.
Wirklich Chaos pur, sie fahren durch ganz Europa, weil dort dieser Kongress war und dann fahrt sie mit dem, ich weiß nicht, noch kreuz und quer und von Deutschland nach Italien und wieder zurück. Und
gut, Bettina, du hast mich voll überzeugt, es ist nicht jedes Buch, gell? Jedes Herzensbuch, das du mitbringst, ist so, dass ich dann unbedingt lesen will, weil wir haben ja auch unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben, aber dieses hier borg's mir bitte, wenn du es als Printausgabe hast, weil ich lese halt immer noch gerne im Print.
Ich habe es als Printausgabe und diese Printausgabe ist wie alle Bücher vom Echo Verlag außerdem noch wunderschön. Kann ich empfehlen.
Sehr gut.
Ja, Ann-Kathrin, Das war der Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie haben Tipps bekommen. Vielleicht lesen Sie das eine oder andere Buch jetzt auch in diesem Sommer. Wir hören uns im August.
Und da stürzen wir uns davor jetzt rein in den wirklichen Start der Herbstsaison, weil im August kommen schon die ganzen spannenden Bücher der nächsten Saison.
Und wir können schon sagen, Arno Geiger ist dabei.
Arno Geiger, von Arno Geiger werden Sie nächstes Mal ganz sicher in unserem Podcast hören. Bis dahin verabschieden wir uns, freuen uns wie immer über Feedback an die E-Mail-Adresse podcast@diepresse.com und wünschen Ihnen einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Hiroko Oyamada, Das Loch, aus dem Japanischen von Nora Bierich, erschienen bei Rowohlt. Sarah Brooks, Handbuch für den vorsichtigen Reisenden durch das Ödland, aus dem Englischen von Claudia Feldmann, erschienen bei Bertelsmann. Erika Jong, Angst vorm Fliegen, aus dem amerikanischen Englisch von Lilian Peter, erschienen bei Echo.
Presse Play. Die Bücherei.